Gerechtigkeit. Aber was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was meint die Bibel damit? Was können wir erwarten in diesem Reich der Gerechtigkeit? Jesus war ja gekommen, um das neue Reich aufzurichten. Noch nicht so äußerlich sichtbar. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder in euch. Das wächst von innen nach außen. Aber er kam, um dieses neue Reich zu begründen, um das Fundament zu legen durch seinen Tod auf Golgatha. Was können wir in diesem Reich erwarten? Und wer gehört einmal dazu? Was sind die Voraussetzungen? Als Jesus kam, wusste er, dass die Menschen damals, obwohl es das auserwählte Volk Gottes war, das das Gesetz und die Propheten anvertraut bekommen hatte, dass die Menschen ein ganz falsches Verständnis hatten von dem kommenden Reich. Oder auch eben davon, was bedeutet Gerechtigkeit? Und das war eine Riesenherausforderung, selbst für den Sohn Gottes. Hier Klarheit zu schaffen und die ganzen Vorurteile zur Seite zu räumen. Licht zu bringen in diese Finsternis, die geistliche Finsternis. Wie hat Jesus das getan? Nun, ein Teil davon war die Bergpredigt. Wir können sagen, dass die Bergpredigt so eine Art Regierungserklärung war, Jesu. Denn er war ja der König des neuen Reiches, auch wenn er nicht mit Krone und herrlichem Gewand kam und in Herrlichkeit. Er war der König, der Zukünftige. Und in dieser gewissermaßen Regierungserklärung macht er deutlich, was willst du eigentlich in deinem Reich erreichen? Wohin willst du uns führen? Ja, wir kennen das auch heute von irdischen Präsidenten und Kanzlern, wenn jemand neu gewählt wird, dann wollen die Leute wissen, was haben wir zu erwarten bei dir? Was bist du für einer? Wo willst du hin? Und dann hält er eine Regierungserklärung. Und dann weiß man so ungefähr, wo die Reise hingehen soll. Das gleiche tat Jesus, ähnlich tat er es mit der Bergpredigt. Eine Regierungserklärung, eine himmlische Regierungserklärung. Und er beginnt mit den Seligpreisungen. Und deswegen wollen wir uns diese wenigen, aber tiefen Aussagen mal etwas genauer anschauen, weil sie uns ein Bild davon mitgeben, worin besteht das Reich der Gerechtigkeit und was erwartet Gott von uns als den Gerechten, die gerechtfertigt werden, um einmal Bürger dieses Reiches zu sein. Schlagen wir das zusammen auf. In Matthäus 5, Vers 1 beginnt das. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jetzt, bevor wir auf diese einzelnen Sätze eingehen, möchte ich mal die Frage stellen, da kommt immer dieses glückselig vor. Selig ist, glückselig. Was heißt das eigentlich?
Glücklich.
Glücklich. Es hat mit Sicherheit was mit Glück zu tun. Wenn jemand selig ist, dann schwebt er schon fast im siebten Himmel sozusagen. Aber versuchen wir mal, die Bibel selbst das beantworten zu lassen. Und da schlagen wir nochmal auf, gehen zu Römer 4. Römer 4, Vers 6 bis 8. Römer 4, 6 bis 8. Und da finden wir nämlich denselben Begriff. Selig. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Jetzt wird er zitiert. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Also Paulus oder auch David setzt hier Glückseligkeit gleich mit Vergebung und mit Erlösung, Rettung. Warum ist dieser Mensch glückselig? Glücklich bist du. Ja, weil er unter den Rettungsschirm Gottes geschlüpft ist. Es gibt auch in der EU einen Rettungsschirm, aber der göttliche Rettungsschirm, da sind diejenigen, die erlöst sind, denen vergeben ist. Und deswegen sind sie so glückselig, weil eine wunderbare Zukunft auf sie wartet. Jetzt übertragen wir das auf die Bergpredigt. Wenn Jesus also sagt, glückselig ist der, dann beschreibt er damit, wer gehört zu dem zukünftigen Reich? Wer wird einmal gerettet werden? Er beschreibt die Erlösten. Uns. Und das ist für uns wichtig. Denn hier verstehen wir, welche Schritte Gott mit uns geht in dieses Reich hinein und welche Voraussetzungen er auch stellt. Dinge, die vielleicht mit meinem Leben zu tun haben, die ich erfüllen muss, um einmal Bürger dieses Reiches zu sein. Das jetzt also als Vorbemerkung. Nochmal Vers 3. Die erste Aussage, die erste Segenspreisung. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Schon dieser erste Satz aus Jesu Mund muss die Leute verblüfft haben. Nach jüdischem Verständnis war das nämlich genau andersrum. Nicht den Armen gehörte das Reich Gottes, sondern den Reichen. Die waren dem Reich ganz besonders nahe. Warum? Weil man gemeint hat, wenn Gott jemandem Gunst schenkt, wenn jemandem gut steht mit Gott, dann zeigt er das, indem Gott ihm Reichtum schenkt. Es geht ihm gut im Leben. Wohlstandsevangelium, das gibt's noch heute. Also wenn es dir gut geht und du hast alles und du hast Erfolg, dann meint Gott es gut mit dir und dann ist das ein Zeichen dafür, dass du zu den Geretteten gehörst. Aber Jesus sagte einmal in Markus 10, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Genau umgekehrt. Und dann heißt es über seine Jünger in Vers 26, sie gerieten außer sich und sprachen, wer kann dann errettet werden? Das spiegelt das Denken ihrer Zeit wider. Die Reichen sind ganz nah bei Gott und die Armen, oh, die haben irgendwas falsch gemacht. Die haben irgendwelche Sünden begangen. Gott, der hat ein Problem mit ihnen, deswegen geht es ihnen so schlecht. Jetzt kommt Jesus und sagt, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber jetzt schauen wir genauer hin. Sind es die Leute mit wenig Geld? Bestimmt nicht. Viel Geld oder wenig Geld, das kann uns vor Gott genauso wenig angenehm machen wie irgendetwas anderes. Das spielt für Gott keine Rolle. Hier ist ja noch ein Wort hinzugefügt. Jesus sagt nämlich, glückselig die Armen im Geist. Also hier ist offenbar eine ganz bestimmte Art von Armut gemeint. Das ist eine Armut, die erst durch den Geist, so kann man das nämlich auch übersetzen, im Geist hat auch die Bedeutung von durch den Geist. Und hier ist der Geist Gottes gemeint. Also es geht nicht um Verstand, also nicht die Intelligenzquotient unter 70 sozusagen, die sind glückselig, das hat damit gar nichts zu tun, sondern geistlich. Die geistlich Armen oder die Armen durch den Geist Gottes. Hier ist eine Armut gemeint, die erst sichtbar wird und mir erst bewusst wird durch das Wirken des Geistes Gottes. Die Bibel macht deutlich, dass wir unsere geistliche Armut allein nicht erkennen können. Wir sind blind von uns aus für unsere eigenen Fehler und für eigentlich für unsere totale Armut vor Gott. Erst wenn Gott an uns wirkt, wenn er seinen Geist sendet und dann kommen erst Gedanken und Wahrnehmungen in uns, wo wir erkennen, ich bin gar nicht so toll, wie ich vielleicht gedacht habe. Der natürliche Mensch ist selbstgerecht und stellt sich immer höher als den anderen, macht sich immer gut und den anderen schlecht. Erst wenn der Geist Gottes an uns wirkt, weil er uns liebt und uns gerne aus dieser Blindheit rausholen möchte, erst dann wird mir klar, wie ich eigentlich wirklich vor Gott stehe, wie er mich beurteilt. Und ich erkenne Armut. Ich sehe, ich habe gar nichts, was mich vor Gott irgendwie empfehlen könnte. Ich habe auch in mir nichts, was in Gottes Augen wertvoll ist. Diese Selbsterkenntnis, dass ich eigentlich vor Gott in einem ganz tragischen Zustand bin, erbärmlich, arm, das ist der erste unverzichtbare Schritt auf dem Weg in das Reich Gottes. Glückselig die Armen im Geist, die geistlich Armen. Wolltest du was sagen, oder?
Ein Bergarbeiter erkennt erst seinen Dreck, je näher er an sich kommt.
Der war?
Ein Bergarbeiter.
Ah, ein Bergarbeiter.
Seinen Dreck, je näher er ans Licht kommt.
Ah, genau, das ist auch gut, ja. Da unten ist es dunkel, ja. Genau. Erst im Licht erkennt man den Dreck auch. Ja, betrifft es uns irgendwie? Ja, es betrifft uns. Es betrifft uns besonders sogar in dieser Zeit, denn eine Sache, die Gott uns rät und die wir brauchen in dieser Zeit, Brief an Laodicea, ist Augensalbe. Zu erkennen, wie stehe ich eigentlich wirklich vor Gott. Also das ist ein Problem, das wir besonders in unserer Zeit haben, dass wir nicht die richtige Selbsterkenntnis haben. Woher bekomme ich die? Nur von Gott. Das ist ein Geschenk von Gott. Und es ist wirklich ein Geschenk. Er möchte uns damit nicht klein machen und runterdrücken. Schau mal, was du für eine erbärmliche Kreatur bist. Nein, im Gegenteil. Es ist der erste Schritt, wie er uns zur Rettung, zur Besserung, zur Erlösung führen möchte. Deswegen macht er es uns bewusst. Nicht, weil er nichts von uns hält, sondern genau das Gegenteil. Weil er uns unglaublich liebt und schätzt, selbst in diesem gefallenen Zustand sind wir ihm so wertvoll und so kostbar, dass er alles gegeben hat, um uns dort herauszuführen, um uns zu retten. Deswegen keine Angst vor Selbsterkenntnis. Wenn Gott dir etwas bewusst macht in deinem Leben, eine Schwäche, einen Mangel, dann hat er schon das Heilmittel bereit. Sonst würde es dir gar nicht zeigen. Vers 4. Zweite Seligpreisung. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. In dem Büchlein Gedanken vom Berg der Seligpreisung. Das ist von Schwester Ellen White. Da beschreibt Ellen White den Gedanken, dass die Seligpreisungen nicht einfach so eine willkürliche Sammlung sind von Weisheiten und wahren Aussagen, sondern sie bauen aufeinander auf. Da ist eine Linie drin, eine Entwicklung. Diesen Gedanken habe ich mitgenommen und habe das so in meine Predigt eingebaut. Das war so ein wichtiger Schlüssel. Aber jetzt stelle ich euch die Frage. Von der ersten Seligpreisung zur zweiten. Seht ihr da irgendeinen Zusammenhang? Gibt es da eine Entwicklung? Eine Verbindung?
Natürlich. Wenn ich mich erkenne, dann bin ich erst einmal traurig.
Aha. Habt ihr es gehört? Selbsterkenntnis. Ich erkenne mich. Ich bin toll? Nein, ich bin nicht toll. Ich bin erbärmlich. Und dann kommt Trauer. Macht Sinn, oder? Michaela?
Es heißt ja auch, dass es eine gottgelöste Traurigkeit gibt.
Amen, ja, genau, genau.
Das ist nämlich dann genau dieser Punkt hier.
Genau, im Korintherbrief, Paulus schreibt es, es gibt eine Traurigkeit, die kommt von Gott. Und die ist notwendig, er würde uns niemals traurig machen, wenn wir es nicht bräuchten, auf unserem Weg zu echtem Glück. Oh, das ist interessant. Gott macht uns, muss uns manchmal traurig machen, damit wir echtes Glück erleben können. Und der Teufel macht genau das Gegenteil. Er macht uns glücklich, oberflächlich, aber am Ende ist die ewige Trauer. Also beurteilen wir die Dinge nicht oberflächlich, sondern nach dem, wohin sie letztlich führen. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Worüber trauern wohl diese Glückseligen? Trauer ist die natürliche Reaktion auf wahre Selbsterkenntnis. Wenn mir meine Verdorbenheit bewusst wird und wenn ich jetzt nicht anfange, mich selbst zu rechtfertigen, sondern das einfach akzeptiere als Wahrheit von Gott, dann erlebe ich Traurigkeit, tiefe Trauer. Gott macht uns bewusst, wir verstehen in solchen Momenten besser, wie schlimm eigentlich Sünde ist. Und uns wird bewusst, welcher Preis dafür bezahlt werden musste, dass der König des ganzen Universums, das so groß ist, dass es unsere Vorstellung vollständig sprengt. Unsere Erde ist nur ein Staubkörnchen im All. Der König des Universums musste herabsteigen, sich erniedrigen für meine Schuld, was der einzige Weg für mich war, wieder freizukommen. Das ist wahrlich Grund zur Trauer. Wir sind ihm untreu gewesen, wir haben ihn verachtet, vielleicht sogar gehasst. Und er hat uns dafür geliebt, ist uns nachgegangen, hat sich selbst aufgeopfert. In Römer 1, Vers 4 sagt Paulus, die Güte Gottes ist es, die einen Menschen zur Buße führt. Also, Gott schenkt uns Augensalbe. Nicht nur, damit wir uns selbst erkennen, sondern damit wir im Kontrast dazu auch die Güte Gottes sehen. Denn das führt uns zur Buße und zur Trauer. Dieser Kontrast ist es, der es so krass macht, so deutlich erkennbar. Würden wir nur unsere eigene Finsternis sehen, dann könnten wir ja verzweifeln. Aber Gott zeigt uns auch die Schönheit und das Licht vom Himmel im Angesicht Jesu. Sein Wesen, sein Charakter, der selbstlosen Aufopferung um unsertwillen. Er liebt uns selbst in unserem gefallenen Zustand. Unendlich. Wenn wir das sehen, dann geschieht etwas in uns. Unser hartes Herz bricht auf. Der Eisblock schmilzt. Und das ist eine Zerknirschung, die von Gott kommt. Auch das ist ein Geschenk. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zum Heil, zur Rettung. Buße kommt nicht von uns. Es ist nicht etwas, was ein natürlicher Mensch in der Lage ist, hervorzubringen. Wir können nicht bereuen von uns aus. Die ganze Reue, die wir hervorbringen könnten, ist die Reue von Judas. Oh, es tut mir leid, weil ich jetzt die Folgen erlebe. Es tut mir leid, dass nicht mein Plan in Erfüllung gegangen ist. Aber diese Reue führt zu nichts. Sie führt nur in den Tod, wie bei Judas auch. Die Reue, die zum Leben führt, kommt von Gott. Sie ist ein Geschenk seiner Gnade, ohne dass wir keine Erlösung finden könnten. Apostelgeschichte 5, Vers 31 sagt, Gott hat Christus zum Führer und zum Heiland erhöht, um Israel Buße zu geben. Buße kommt von Gott. Aber diese Art von Trauer mündet in den ewigen Trost der grenzenlosen Vergebung Gottes. Die dritte Seligpreisung, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Erneut frage ich euch, gibt es da eine logische Verbindung? Selbsterkenntnis, Trauer und jetzt?
Gegenteil von Stolz.
Der Otto, der weiß so viel, der antwortet immer so schnell. Was denkt ihr, habt ihr noch einen Gedanken?
Eine Folge von Trauer kann auch Wut sein.
Von Trauer kann Wut. Wut sein, okay, das stimmt. Dann würde ich sagen, dann ist es aber nicht die Trauer, die von Gott kommt, sondern eine andere von Trauer, wenn die Art von Trauer, wenn die zu Wut führt. Aber du hast recht. Michaela.
Du hast das Herz angesprochen, das zerbrochen wird. Und es gibt ja auch, ja, die Bibel nennt uns ja auch Kinder des Zorns.
Ja.
Und das war vorher. Und wenn unser Herz dazu berührt wird, dann ändert sich auch was in unserem Herz. Mhm.
Der Autor hat, ja, bitte.
Aber Paulus hat uns gelehrt von froh sein. Noch einmal froh sein.
Freut euch, ja, ja.
Das ist so schön. Wir müssen auch diese Kraft mehr sehen.
Absolut.
Froh sein, ja. Auch in den schwierigen Momenten.
Ja. Gott sei Dank, dass wir viel Grund zur Freude haben, ja. Aber alles hat seinen Platz, ne? Alles hat seinen Platz. Die Trauer hat ihren Platz, die von Gott kommt. Die führt ja zur Freude hin, ja. Und dann hat unsere Freude auch eine gute Grundlage. Dann ist sie nicht nur vorübergehend, ich freue mich und dann ist vorbei und dann kommt die Leere wieder. Dann ist es eine Freude, die bleibt, die kann uns niemand nehmen. Aber jetzt sind wir bei der Sanftmut. Selbsterkenntnis, Trauer, Sanftmut. Otto hat gesagt, Sanftmut ist das Gegenteil von Stolz. Könntet ihr dem zustimmen? Ich würde sagen, ich denke ja. Das sind irgendwo zwei Dinge, die sind ziemlich entgegengesetzt. Ob jemand sanftmütig ist oder stolz. Wir lesen ja gerade in Jakobus und mir kam jetzt gerade ein Vers in den Sinn. Den möchte ich in dem Zusammenhang nochmal lesen. Jakobus 1, Vers 21. Und da geht es auch um Rettung. Und welche Rolle spielt Sanftmut dabei? Deshalb legt alle Unsauberkeit und Überfließen von Schlechtigkeit ab und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Jetzt frage ich auch euch, warum reicht es nicht, das Wort Gottes zu hören? So wie wir es jetzt tun, ja? Ich rede zwar, aber ich höre genauso das Wort Gottes, denn es spricht zu uns allen. Warum reicht es nicht, das Wort Gottes zu hören? Warum braucht ein Mensch Sanftmut, damit dieses Wort ihn retten kann, zur Rettung hinführen kann? Was denkt ihr? Bitte?
Wie wir das im Leben umsetzen, der Umgang wird. Behutsame Umgang mit dem Wort.
Ja, okay. Also wie ich darauf reagiere, ganz praktisch im Leben.
Das ist, wenn man es praktisch sehen würde, wenn ich eine Roststelle im Auto habe und lasse diese Roststelle drin,
ja,
dann schneidet sie nicht heraus, dann rostet sie weiter. Ich muss sie entfernen, damit ich praktisch nicht noch mehr beschädige.
Okay, also der Rost muss entfernt werden, sonst wächst er immer weiter. Wie an einem Auto. Das heißt, das geht, ist ähnlich, da muss irgendwie eine Veränderung geschehen, ja? Aha. Okay. Jetzt gehen wir mal kurz ins Gegenteil. Nicht Sanftmut, sondern Stolz. Was glaubt ihr passiert, wenn ich jetzt in der Gemeinde sitze und ich bin stolz? Und dann höre ich eine Predigt. Was bewirkt das Wort wohl bei mir?
Ich denke mal wenig.
Warum?
Weil mein Stolz übertrifft ja das, was der darauf vielleicht auch nicht zutrifft.
Aha.
Also ich sage mal, ich rebelliere dann.
Ich, okay, also wenn ich belehrt werde?
Oder wenn du noch eingebildet hast.
Ja.
Dass wenn man zum Beispiel lehrende Predigt ist, die einem gefällt, und dann sagt, ach, das ist doch, stimmt voll auf mich zu, wie gut bin ich und so. Mhm.
Genau. Also entweder man fühlt sich gar nicht angesprochen, kann ja sein, oder? Dass man sagt, na, so bin ich ja nicht. Ja, so wie der Pharisäer, so wie der Sünder dort, der Zöllner, der da betet, danke Gott, dass ich so nicht bin. Das kommt gar nicht an, das Wort. Oder es trifft mich, aber ich sage, Michaela, du wolltest noch
sagen. Das menschliche Herz verhärtet sich dann und geht ignorieren den Widerstand.
Okay. Genau. Es verhärtet sich. Warum brauche ich ein weiches Herz, wenn ich Gottes Wort höre? Sanftmut. Die Antwort ist, ich denke, ihr habt die alle im Kopf, aber ich möchte es nochmal aussprechen, direkt, Alfred.
Gott ist sanftmütig. Gott ist nicht ein harter Gott.
Ja.
Also das heißt, das, was er macht, ist immer zu unserem Besten.
Genau, also Gott selbst ist so, wir sollen ja Gott ähnlich werden, Michaela.
Er verändert uns gegen unseren Willen. Und wenn wir an Notwendigkeiten ziehen oder uns dagegen wehren, dann wird er uns nie verändern, weil
okay.
er unseren Willen respektiert.
Ja. Das ist der Punkt, ja. Warum brauche ich Sanftmut? Weil das Wort, Gott sein Wort schickt, damit es mich verändert. Ja, Selbsterkenntnis, all diese Dinge, wozu sind die da? Was ist die Konsequenz davon? Naja, dass etwas neu wird, dass etwas anders wird. Aber das geht nicht, wenn ich das blockiere. Mit Stolz, mit einem harten Herzen. Das ist wie eine Wand, ja. Da kommt etwas, da kommt das Wort Gottes und bumm, wie ein Tennisball, prallt ab. Es bewirkt gar nichts. Aber wenn ich sanftmütig bin, wie wir gelesen haben bei Paulus, er sagt, nicht nur hört das Wort, sondern wie nennt er das Wort hier? Da ist ein Bild drin. Jakobus 1, 21. Was soll mit dem Wort eigentlich passieren? Ja.
Wie neugeboren.
Ja, das ist ein anderes Bild, Neugeburt. Stimmt, absolut. Welches Bild verwendet Paulus hier in Jakobus, Entschuldigung, Jakobus Kapitel 1, 21? Ja.
Eingepflanzt.
Genau.
Ein Same, der aufgeht.
Gepflanzt. Das bedeutet nicht wie ein Tennisball, bup, bup, sondern was soll passieren mit dem Wort? Ich nehme es auf, es bleibt in meinem Herzen. Mein Herz ist weich, wie ein weicher Boden. Der Samen kommt, das Wort kommt hinein. Und was passiert dann?
Es fasst Fuß.
Es wächst etwas. Etwas Neues wächst, das von Gott kommt. Aber das kann eben nur wachsen, wenn mein Herz weich ist, wenn der Boden weich ist. Sonst kann nichts passieren. Nichts wird sich verändern. Deswegen glückselig die Sanftmütigen. Und das bedeutet, wir lassen zu, dass Gott jetzt in meinem Leben etwas verändern kann. Ich nehme das Wort auf, ich lasse mir etwas sagen. Ich wehre mich nicht dagegen, ich nehme das auf. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Und mit diesem Land ist letztlich die neue Erde gemeint. Gehen wir weiter. Seligpreisung Nummer 4. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Man hört ja öfter, auch in unserer Zeit, dass Menschen nach Gerechtigkeit rufen. Also das hört man zum Beispiel oft in der Frage Mann und Frau, Gleichberechtigung oder meinetwegen auch im Bereich der Sexualität, da geht es um Homosexuelle und so weiter, aber auch in anderen Dingen wie vielleicht Arbeitsbedingungen oder irgendwas, da geht es immer um Gerechtigkeit.
Mehr Geld.
Und was meinen wir damit meistens? Meistens ist es doch, ach, dem geht's besser als mir, der hat irgendwas, was ich nicht habe, das ist ungerecht. Also das ist oft unser menschliches Verständnis von Gerechtigkeit. Aber was meint die Bibel mit Gerechtigkeit?
Jesus, sein Wort.
Alfred.
Dass sie nicht im Lauf der Welt so mitmachen, so wie jetzt praktisch die Obrigkeit schreit, sondern dass sie einfach nach der Gerechtigkeit hungern. Also das heißt, das, was uns Gott voraus oder angibt, dass wir nach seiner Gerechtigkeit ein großes Verlangen danach haben, ein richtiges Hungern.
Ja.
Dass, weil wenn Gott einen richten wird, er wird uns gerecht richten.
Ja. Das ist ein großes Thema und das kann ich jetzt auch nicht so entfalten, da haben wir nicht die Zeit dafür. Deswegen bringe ich es jetzt ganz schnell auf den Punkt. Jesus sagt ja, trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, das heißt nach Gottes Gerechtigkeit. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Begriff für das Wesen Gottes. Der Gerechte ist derjenige, der Gott ähnlich ist. Und das schließt diese Gerechtigkeit, also im Sinne von nicht ungerecht behandelt werden, mit ein. Aber es ist viel, viel weiter. Gerechtigkeit ist eine Beschreibung für das Wesen Gottes, wie es im Gesetz sich äußert. Das Gesetz ist eine Beschreibung von Gerechtigkeit, aber es beschreibt nicht willkürliche Regeln, sondern es beschreibt auch nur, wie ist Gott. Und wir sollen Gott ähnlich sein und so leben wie er, und dann sind wir auch dem Gesetz gehorsam. Der Gerechte ist der, der Gott im Wesen ähnlich ist. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten.
Da fällt mir jetzt der Josua ein. Ja? Betrachte es Tag und Nacht, wann immer du kannst.
Ja, also ja.
Das Wortstudium.
Ja.
Aber es ist gleich mit einer Verheißung verbunden, denn sie werden satt werden. Das ist das Schöne daran.
Das ist das Schöne. Und du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Dankeschön. Das ist wirklich wunderschön. Ist euch das auch aufgefallen? Wenn Gott lässt es nicht dabei, dass ich meine Armut erkenne vor ihm, sondern er gibt mir einen Hunger und Durst nach etwas Besserem, nämlich nach dem Reichtum Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Hunger, Durst. Aber das Schöne ist, nicht nur dieses Bedürfnis zu sagen, oh, ich möchte anders werden, ich möchte meine Sünden loswerden, meine Charakter schwächen, ich möchte gerne frei sein davon. Diesen tiefen Wunsch legt Gott in uns hinein, aber dann ist gleichzeitig das Versprechen, du wirst satt werden. Es wird sich erfüllen. Es ist keine Illusion, das ist nicht unrealistisch. Wenn du dich sehnst nach Gerechtigkeit, Gott ähnlich zu sein, ein Kind Gottes, der gleiche Ausdruck, Kind Gottes heißt Gott ähnlich zu sein, dann wirst du gesättigt werden. Dein Hunger und dein Durst wird gestillt werden. Ist das nicht eine fantastische Verheißung? Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel Tiefe in diesen Worten steckt. Was Gott uns damit schenkt, dass er sagt, ich mach dich wieder mir ähnlich. Und dann kannst du ein Leben führen in Fülle, in Freude, in Frieden, in Dankbarkeit. Denn Gott selbst ist das Leben. Wie David es sagt im Psalm 42, da sagt er, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und das ist das Gleiche wie Durst nach Gerechtigkeit. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit ist Hunger und Durst nach Gott. Ihm nahe zu kommen, ihm ähnlich zu werden. Wie geht das? Wir lesen im Buch Amazing Grace von Ellen White, durch Anschauen werden wir verändert. Durch Anschauen werden wir verändert. Wird unser Durst nach Hunger und Gerechtigkeit gestillt. Sie sagt weiter, und wenn wir über die Vollkommenheit des göttlichen Vorbilds nachdenken, Christus in Klammern, wird der Wunsch da sein, vollständig umgewandelt zu werden, erneuert im Bild seiner Reinheit. Wenn wir über die Vollkommenheit Jesu nachdenken, über seine Gerechtigkeit, über sein Wesen, dann sagt sie, dann entsteht der Wunsch, der Durst, der Hunger, umgewandelt zu werden in seinem Bild. Und wie werden wir umgewandelt? Durch Anschauen. Also indem wir auf Jesus schauen, wird in uns sowohl der Wunsch nach Veränderung wach, als auch die Erfüllung geschieht. Beides im Anschauen von Jesus. Seht ihr, wie wichtig, wie entscheidend das ist, dass wir Gemeinschaft haben, Zeit mit Gott jeden Tag? In dieser Gemeinschaft ist das Geheimnis und die Kraft der Veränderung. Seligpreisung Nummer 5. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben ja gesagt, da ist irgendwie so eine Kette. Erst kommt die Selbsterkenntnis, dann kommt die Trauer, dann kommt die Sanftmut. Dann kommt der Durst und Hunger nach etwas Besserem, der auch gestillt wird. Und jetzt kommt Barmherzigkeit. Hat das irgendwas zu tun mit den Dingen, die vorher gekommen sind? Glückselig die Barmherzigen? Ja?
Er kann gar nicht barmherzig werden, wenn er nicht selbst sich erkannt hat und woher das kommt. Mhm.
Barmherzigkeit hat etwas zu tun mit Selbsterkenntnis. Ja, das geht vielleicht so in Richtung Sanftmut, ja. Bitte?
Das ist Teil vom Charakter Gottes. Und die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, dass so wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, so geht auch Gott mit uns um. Ich meine zum Beispiel, wenn wir nicht vergeben, kann uns Gott nicht vergeben. Mhm. Und so ist es da auch. Also wenn wir so wie Gott werden wollen, sollen wir das auch im Charakter unseren Mitmenschen gegenüber eben zeigen. Mhm. Und dann werden wir an dieses Ziel eben auch hinkommen, Stück für Stück.
Mhm. Lesen wir mal zusammen eine Geschichte, ein Gleichnis von Jesus. In Matthäus 18, 23, ab Vers 23. Denn da geht es um Barmherzigkeit. Matthäus 18, Vers 23. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Kurze Pause. Wie viel war das? Ein Talent damals waren 9.000 Denare. Und ein Denar war ein üblicher Tageslohn. Das kann man aus der Bibel sehen. Also um ein Talent zu verdienen, müsste man 9.000 Tage arbeiten. Wie viel wäre das etwa in Jahren? Gibt es ein paar Schnellrechner?
30 Jahre Arbeit.
30 Jahre. Ja, wie hast du das so schnell rausgekriegt? Ja, rund 30 Jahre Arbeit. Für ein Talent. Jetzt dieser arme Mensch, der so viel geschuldet hat. Nehmen wir mal an, der hätte 30 Jahre gearbeitet, nur für diesen Schuldenberg. Wie viel von seinen Schulden hätte er dann beglichen, nach 30 Jahren?
Ein Promille.
Fast. Naja, ein Zehntausendstel. Also in Prozent ausgedrückt 0,01%. Keine Chance, oder? Das ist ein hoffnungsloser Fall. Der kann tun, was er will. Er wird seine Schuld niemals abarbeiten können. Das ist unsere Situation vor Gott. Vers 25. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Frage, war dem Knecht klar, wie viel Schulden er hatte? Kein Stück? Der hatte gar keinen Begriff davon, wie tief er verschuldet war. Er sagt, lass mir ein bisschen Zeit, das kriegen wir schon wieder hin. Ich will dir alles bezahlen. wichtig für uns an diesem Punkt. Dieser Mensch hatte keine Vorstellung davon, welche Schuld er gegenüber Gott hatte. Ihm fehlte genau diese Augensalbe. Er sah sich selbst in einem viel, viel besseren Licht, als es wirklich der Fall war. Jetzt schauen wir, was das für Folgen hat. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mietknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Wie lange hätte der Knecht auf sein Geld warten müssen? 100 Denare, wie lange hätte der andere vielleicht etwa gebraucht, um zu sagen, ich kann dir das jetzt zurückzahlen? Augenblick. 100 Denare hatte ihm geschuldet, ne? Also nicht 10.000 Talente, sondern 100 Denare. Ein Denar ist ein Tageslohn. Also wie lange hätte er etwa arbeiten müssen, um die Summe, so etwa?
3 Monate.
3 Monate etwa. Und er braucht ja auch noch ein bisschen zum Leben, vielleicht für seine Familie. Sagen wir mal 4 Monate, 5, maximal ein halbes Jahr. Also, das heißt, dieser unbarmherzige Knecht hätte nicht sehr lange auf sein Geld warten müssen. Vers 30. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen hin und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Was sagt Jesus in diesem Gleichnis? Warum fordert er uns auf, mit anderen barmherzig zu sein, mit der Schuld anderer Menschen barmherzig umzugehen? Warum?
So kann er auch mit dir barmherzig sein.
Ja?
Weil wir die ganz große Barmherzigkeit auch selber erfahren haben.
Ja? Alfred?
Das ist ja schon in seinem Gebet niedergelegt. Im Vater unser, als sei du,
vergib uns
unsere Schuld, so wie vergeben wir uns.
Ja.
Also, wie kann er uns Schuld vergeben, wenn wir nicht bereit sind, auch Schuld zu vergeben? Mhm.
Gott sagt sozusagen, sei barmherzig mit den anderen, denn du hast doch selbst so viel Barmherzigkeit erfahren. Und schaut mal, wie das Verhältnis ist, ja? 10.000 Talente mal 9.000, das wären 10 Millionen. 10 Millionen, ja, Entschuldigung, 90 Millionen Denare im Verhältnis zu 100 Denaren. Das ist ja nur ein minimaler Bruchteil. Und Jesus sagt, wenn ich so viel für dich getan habe und dir deine große Schuld vergeben habe, solltest du nicht auch deine Mitmenschen die winzig kleine Schuld vergeben? Wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, wenn wir Groll in uns hegen, ist es ein Zeichen dafür, dass wir blind sind für unsere eigene Schuld vor Gott. Wenn ich verstanden habe, dass ich nur aus der Gnade lebe, wie viel Gott mir erlassen hat, dann werde ich auch selber mit anderen barmherzig sein. Glückselig die Barmherzigen. Denn wenn wir nicht barmherzig sind, so sagt Jakobus 2,13, Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. So. Drei haben wir noch. Ich beschleunige das Tempo. Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ja, woran hat wohl so ein Jude gedacht, wenn er gehört hat, rein? Glückselig die reinen Herzen sind. Reinheit. Äußere Reinheit. Was musste man da alles reinigen bei den Juden? Oh, da gab es so viele Vorschriften. Also manche, bitte?
Polster zum Beispiel.
Polster und so weiter. Es gab ja wirklich Vorschriften aus dem Alten Testament. Es war Gottes Wille, dass die befolgt werden. Aber die Bibel sagt auch, die Juden haben noch einiges dazu gemacht. Zum Beispiel, warum essen deine Jünger mit ungewaschenen Händen? Das war nicht göttlich, das war eine menschliche Vorschrift. Also die Juden waren eigentlich, was Reinheit anging, die absoluten Experten. Reinheit, ja, da bist du bei uns richtig. Aber Jesus sagt, sagt nicht glückselig, die reiner Hände sind, sondern reinen Herzens. Und das ist der entscheidende Unterschied. Jesus hat mal im Zusammenhang mit den Pharisäern oder zu ihnen gesagt, Matthäus 23, 26, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Echte Reinheit fängt immer innen an, im Herzen. Jakobus, aus dem Herzen kommen die Worte. Da ist die, an der Quelle müssen wir gereinigt werden, damit nicht bitteres Wasser hervorfließt. Und diese Reinigung kann nur Gott vollbringen. Deswegen sagt David, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und da steht dasselbe Wort wie bei der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott muss etwas in uns schaffen, was wir überhaupt nicht vermögen. Ein reines Herz. Aber auch wir haben etwas zu tun in dieser Reinigung. Und deswegen sagt Johannes, 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir können das Wunder der Reinigung, der Neuschöpfung nicht vollbringen. Aber Gott gibt uns einen Anteil an dieser Reinigung. Zum Beispiel, dass wir sein Wort täglich aufnehmen. Mit Sanftmut in uns wirken lassen. Wir sind also beteiligt an diesem Reinigungsprozess, aber wir verdienen uns nichts damit. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Es kommt trotzdem von ihm und es ist 100% Gnade, ein Geschenk. Siebtens, siebte Seligpreisung. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Was für ein Frieden ist hier gemeint? Jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es von mir selbst weg zum anderen. Bisher haben wir uns ziemlich mit uns selbst beschäftigt, obwohl Barmherzigkeit hat auch was mit dem anderen zu tun. Friedensstifter werden Söhne Gottes heißen. Was für ein Frieden hat denn der Sohn Gottes gestiftet? Römer 5, Vers 1 sagt, wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glückselig die Friedensstifter. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, Gott möchte uns, nachdem wir Frieden gefunden haben mit Gott, durch die Versöhnung Jesu, zu Friedensstiftern machen, die auch andere Menschen in den Frieden mit Gott führen. Das ist ein Teil unserer Erlösung, Teil des Weges in das Reich Gottes. Wir können nicht nur um uns selbst besorgt sein, nein, im Gegenteil. Jesus hat sein ganzes Leben dazu geopfert, anderen zu dienen, für sie da zu sein. Wir sollen das Gleiche tun. Gott hat dir was Gutes getan, Gott hat dir Schuld abgenommen, Gott hat dir Frieden geschenkt. Geh hin und bemühe dich, dass andere denselben Frieden erhaben. Stifte Frieden. Das ist viel mehr als nur Frieden ohne Waffen zwischen Nationen und so weiter. Das ist nicht der Friede dieser Welt, das ist Friede mit Gott. Diesen Frieden sollen wir stiften. Und die letzte Seligpreisung. Und die ist die längste. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Vers 10. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wir sehen hier an dieser letzten Seligpreisung, dass der Friede, den wir stiften sollen, kein weltlicher Friede ist. Denn im nächsten Atemzug sagt Jesus, ihr werdet verfolgt werden, um meines Namens willen. Ihr werdet geschmäht werden. Man wird Lügen über euch verbreiten. Klagt und seid traurig über diese schlechte Behandlung. Und denkt immer drüber nach, damit es euch selber runterzieht. Nicht klagt und seid traurig. Was sagt Jesus? Freut euch und jubelt. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Ihr seid schlecht behandelt worden und ihr habt gejubelt. Aber genau das sagt Jesus uns. Wir sollen nicht jubeln über die schlechte Behandlung, sondern darüber, dass Gott uns auf diese Weise Anteil schenkt an den Leiden Jesu, dass wir denselben Weg gehen können. Und das ist ein Beweis dafür, dass wir auch dieselbe Frucht einmal ernten dürfen wie Jesus. Wir gehen denselben Leidensweg, wir werden geschmäht und verfolgt, wie er doch auch, oder? Sein Leben lang auf Schritt und Tritt hat man über ihn gelogen, hat ihn verfolgt, hat ihn geschmäht. Täglich. Wir gehen denselben Weg und wir dürfen uns freuen und jubeln darüber, dass wir einmal dasselbe Heil erleben dürfen und dieselbe Frucht ernten wie Jesus. Darüber sollen wir uns freuen.
Ich hätte eine Frage.
Ja.
Hat sich Jesus nicht gefreut, dass er von seinem Volk abgelehnt wurde?
Nein. Nein, absolut nicht. Das meine ich eben auch. Wir freuen uns nicht über die schlechte Behandlung. Jesus hat gelitten darunter. Sehr gelitten. Aber wir freuen uns darüber, dass dieses Böse uns nichts anhaben kann, sondern dass Gott uns dadurch sogar segnet, an unserem Charakter schleift und dass es ein Beweis dafür ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit Gott. Dass er uns führt bis zur Vollkommenheit.
Aber wir können uns ja auch nicht freuen, wenn wir zum Beispiel das Evangelium haben, wenn wir uns auch nicht annehmen oder ablehnen, ja, so super. Das ist ja auch keine Freude, oder? Muss man sich da auch freuen? Kann man sich da auch freuen?
Nein, darüber freuen wir uns natürlich nicht, wenn...
Freut euch, sagst du, es wird euch im Himmelreich Land nicht genannt werden. Aber das ist so bitter, wenn du das, die Bibel oder die Liebe Gottes den Menschen kundtun und sagen, erklären und da kriegst du eine Ratsche oder abgelehnt einfach furchtbar.
Lesen wir nochmal Vers 12. Freut euch und jubelt, denn ihr seid schlecht behandelt worden. Steht dort nicht. Warum sollen wir uns freuen?
Es ist ja nicht dieser Lohn wie auf Erden, sondern das ist der Lohn, was im Himmel sein wird. Weil man eben diesen Weg, was Jesus vorgegangen ist, nachgefolgt hat. Auch wenn er keine Annehmlichkeiten hier auf Erden gehabt hat.
Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Und die Bibel sagt über Jesus, er hat die Schande des Kreuzes nicht geachtet. Warum? Wegen der Freude, die vor ihm lag. Seht ihr? Es ist nie schön, verfolgt, geschmäht zu werden. Es ist nie schön, mitzuerleben, wie Menschen das Evangelium ablehnen. Es wird uns immer wehtun. Aber trotzdem dürfen wir eine Freude in uns haben, weil wir auf das Ende schauen. Auf die Freude, die kommt. Auf den Lohn im Himmel. Und die kann uns keiner nehmen. Das ist das Schöne, Michaela.
Im Leben Jesu schreibt Schwester Weid im Zusammenhang mit dem Buch von Johannes dem Täufer, dass es eigentlich der größte Vertrauensbeweis Gottes ist, wenn wir in solche Situationen geraten. Mhm.
Das wäre noch ein Thema für sich, also ein tiefes Thema, teilzuhaben an dem Leiden Jesu. Warum das ein Vorrecht ist. Denn genau das sagt die Bibel. Ja.
In Philipper 4, Vers 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch.
Ja. Das sagt der Paulus und wir wissen, er hat den Philipperbrief im Kerker geschrieben, im Gefängnis. Wir haben als Christen das Vorrecht und wir können Gott bitten, dass er uns das lehrt. Ihr Lieben, es ist nicht umsonst, dass das die achte Seligpreisung ist, die ganz am Ende steht. Dafür braucht es viel geistliche Reife, dass wir selbst in Widrigkeiten und Schwierigkeiten Gott danken können und uns sogar freuen über das, was diese Schwierigkeiten bei uns einmal bewirken werden, wenn wir die Frucht ernten dürfen. Das steht am Ende, aber dahin möchte und wird Gott uns führen, so dass uns nichts etwas anhaben kann. Paulus sagt, 2. Korinther 4, 17, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und darauf sollen wir und dürfen wir schauen, wenn wir hier Schweres erleben, die kommende Herrlichkeit, der Lohn, die Freude, die vor uns liegt. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Als Jesus die Bergpredigt beendet hatte, da lesen wir Matthäus 7, 28, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ja, es ist wirklich erstaunlich, wer die Bürger des zukünftigen Reiches sind, die in geistlicher Armut vor Gott stehen, die nichts haben. Zweitens, die über ihre Sünden trauern. Drittens, die sanftmütig sind. Viertens, die sich nach Übereinstimmung mit Gott sehnen, nach seinem Wesen, ihm ähnlich zu sein. Fünftens, die barmherzig sind. Sechstens, die im Herzen rein sind, nicht nur äußerlich. Siebtens, die auch andere zum Frieden mit Gott führen. Und achtens, die dafür geschmäht, verleumdet und bekämpft werden. Der Weg in das Reich Gottes, in 8 Schritten. Möchtest du diesen Weg gehen? Ich möchte es und ich denke, wir möchten es alle. Einer ist den Weg vorausgegangen. Er hat gezeigt, dass dieser Weg gangbar ist. Er hat den Weg gebahnt. Und er ist auch heute jeden Tag bei uns, auf jedem Schritt, und führt uns und sorgt dafür, dass wir ans Ziel kommen. Gott sei Dank dafür und möge er uns stärken, neu stärken, dass wir das Ziel vor Augen haben, das Reich Gottes, und diesen Weg mit ihm gehen Tag für Tag. Amen. Herr, großer Gott, du bist auf diese Erde gekommen als Mensch. Du hast dich erniedrigt, hast die Gestalt eines Knechtes angenommen, bist in Gestalt des sündigen Fleisches gekommen, um uns eine Hoffnung zu geben, um diese große Schuld, von der wir so wenig ahnen, die wir erst im Licht deiner Wahrheit erkennen, um diese Schuld auf dich zu nehmen, damit wir frei davon sein können. Herr, diese Erlösung ist wirklich ein unendliches Geschenk. Wir wollen allein dir die Ehre dafür geben. Danke, dass du uns zeigst in deinem Wort, welche Schritte du mit uns gehen möchtest, uns führen möchtest, damit wir Erben dieses Reiches einmal sein werden, damit wir einmal Lohn haben dürfen, eine ewige Freude, Anteil haben dürfen an deiner Freude. Herr, hilf uns dabei, denn du weißt, aus uns selbst können wir gar nichts Gutes hervorbringen. So wohne du in unserem Herzen, Herr. Und lass uns täglich hungern und dürsten nach dir. Lass uns barmherzig sein mit unseren Mitmenschen. Lass uns auch anderen diesen Frieden bringen, den du uns schenkst. Und Herr, wenn die Zeiten schwer werden, dann lass uns auf dich schauen, denn du bist denselben Weg gegangen und noch weit, weit schwerer. Und lass uns auf das Ende schauen, auf die Freude. Herr, wir haben so viel Grund, dir zu danken. Richte du uns immer wieder neu auf und stärke uns in unserem Ziel, in unserem Entschluss, dir zu folgen, bis ans Ende auszuharren, bis zur Seligkeit. Und wir danken dir dafür in deinem wunderbaren Namen. Amen.